Ich habe euch zu Beginn der Predigt ein kleines Video mitgebracht, das wir uns anschauen wollen. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen, aufgrund der Sonne, über die wir uns ja sehr freuen, die Leinwand so ein bisschen erleuchtet. Der Titel dieses Videos heißt The Black Hole, das schwarze Loch. Geld bestimmt unser Leben. Welche Klamotten wir anhaben, welches Auto wir fahren, was in unserem Kühlschrank ist, wie unser Wohnzimmer eingerichtet ist, welche Hobbys wir pflegen, wohin wir in Urlaub fahren, welche Freunde wir haben, was wir in unserer Freizeit machen, ja, wie wir unsere Kinder erziehen, was unser Handy alles kann, welchen Computer wir haben und wie breit das Bild auf unserem Fernseher ist, wie viel Sonderausstattung unser Auto hat und wie reich unser Tisch gedeckt ist, wie viel Watt die Stereoanlage leistet, wie groß der Pool im Garten ist, ob der Kühlschrank aus allen Nähten platzt, in welche Shops wir gehen zum Einkaufen, das alles hängt von unserem Geld ab. Leider hängt auch von unserem Geld ab, welche Förderung wir unseren Kindern geben müssen oder können, welche Leistungen unsere Krankenversicherung bezahlt, ob wir einen Menschen gut pflegen können und welches Begräbnis wir am Ende unseres Lebens haben werden. Geld bestimmt unseren Alltag, ob wir wollen oder nicht. Dabei wird in deutschen Kneipen, Kantinen und Stammtischen über jede Menge geredet. Über den Job, über Politik, über das Privatleben, ja sogar über den Sex. Wenn nicht über den eigenen, dann zumindest über den der anderen. Aber über ein Thema redet man nicht, über das Geld. Typisch deutsch. In anderen Ländern und Kulturen kommt die Frage nach dem Gehalt direkt nach der Frage nach dem Wetter. Aber nicht bei uns, nicht in Deutschland. Da redet man einfach nicht über das Geld. Oder von wie vielen anderen Menschen weißt du, was sie im Monat verdienen? Von deinen engsten Freunden? Ich weiß es nicht. Ein Grund ist vielleicht der, dass Geld vor allem soziale Unterschiede manifestiert. Dort, wo wir manches vielleicht erahnen, dort wird es beim Geld dann besonders deutlich. Wenn unter Freunden der eine dann doch 1.000 Euro mehr im Monat verdient, dann ist man doch nicht mehr gleich unter Gleichen. Dabei laufen wir Gefahr, bei dem Thema Geld eine ganz schlechte Haltung anzunehmen. Warum? Weil wir meinen, wir könnten dieses Thema Geld aus dem Glauben, aus der Kirche verbannen und so den Mantel des Schweigens darüber legen. Dabei ist Geld ein zutiefst geistliches und theologisches Thema. Und es ist an der Zeit, dass wir über dieses Thema reden, dass wir es enttabuisieren. Und damit meine ich nicht das große Thema Geld. Das Geld, was in der Wirtschaftskrise kaputt gegangen ist, sondern ich meine vielmehr deinen Geldbeutel, dein Gehalt, deinen Kontoauszug. Geld ist zutiefst ein geistliches Thema und bei Kirchen ist das so eine Sache. Entweder wird Druck ausgeübt bei diesem Thema oder es wird verschwiegen. Es gibt Gemeinden, da scheint ein direkter Zusammenhang zu bestehen zwischen dem, wie viel ich gebe und wie sehr Gott mich segnet. Gebt möglichst viel, sagen manche, dann erhaltet ihr umso mehr zurück von Gott. Andere sagen, je höher dein Konto, dein Guthaben auf dem Konto ist und je mehr du gibst, desto mehr empfängst du auf deinem himmlischen Konto. Da besteht ein bestimmter Zusammenhang zwischen Geld und dem Segen Gottes. Und das erinnert mich an Zeiten der Reformation. Als es ein Anliegen der Reformatoren war, gegen den Ablass zu predigen und diesen Ablass abzuschaffen. Das ist nicht nur Quatsch, das ist schlecht. Das manipuliert Menschen, solch eine Einstellung. Aber in Jesus sind wir neue Menschen. Davon spricht die Bibel immer wieder. Wir sind neue Menschen und das bedeutet auch, wir sind neue Menschen im Blick auf unser Geld. Gott gibt uns eine neue Ordnung für unser Leben und das soll auch im Blick auf unser Geld gelten. Denn bei Gott hört die Freundschaft beim Thema Geld nicht auf. Deine Kontoauszüge oder andere Finanzdokumente, die es ja heutzutage alle online gibt, sind ein theologisches Dokument. Sie zeigen, was oder wen du anbetest. Abzüglich der Dinge, die man eben ausgeben muss, Strom, Wasser, Miete und so weiter oder das Haus abbezahlen, aber sie zeigen, wofür du dein Geld ausgibst. Sie sind ein direkter Ausdruck dessen, welchen Stellenwert das Geld für dich im Blick auf den Glauben hat. Jesus sagte einmal, denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Und Martin Luther, er spricht von drei Bekehrungen. Er sagt, es gibt drei Bekehrungen. Die Bekehrung des Herzens, die Bekehrung des Verstandes und die Bekehrung des Geldbeutels. Bevor es aber zu dieser Bekehrung des Geldbeutels kommen kann, möchte ich drei Eigenschaften Gottes heute Morgen mit euch zusammen anschauen. Dazu auch einige Bibelstellen, die auch vorne angezeigt werden, euch mitgeben, die zeigen, was Gottes Gedanken im Blick auf deine Ressourcen sind, im Blick auf deine Fähigkeiten, im Blick auf deine Zeit, auf deine Kraft und im Blick auf dein Geld. Die erste Eigenschaft: Gott ist großzügig und verschwenderisch. Im Römerbrief heißt es im 8. Kapitel, Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns dann noch etwas vorenthalten? Jesus kam auf diese Erde, er tauschte den Himmel gegen die Erde ein. Als Sohn Gottes, er kam, er sah und er starb am Kreuz, um uns zu versöhnen mit Gott, um den Weg zu Gott zu ermöglichen, die Tür hin zu Gott zu öffnen. Gott, der Vater, gibt uns den Sohn, den Retter. Sollte er uns noch irgendetwas vorenthalten? Wenn er alles gibt, was er hat, was sollte Gott uns vorenthalten wollen? Im gleichen Buch in der Bibel, im Römerbrief, im 5. Kapitel heißt es, dass Gott uns liebt, ist uns unumstößlich gewiss. Seine Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Diese Liebe zeigt sich darin, dass Christus sein Leben für uns hingegeben hat. Zur rechten Zeit, als wir noch in der Gewalt der Sünde waren, ist er für uns gottlose Menschen gestorben. Jesus starb nicht nur für uns, sondern er tat es in dem Moment, wo wir noch gar nicht mit ihm in einer Beziehung lebten. Gott gab seinen Sohn in dem Moment, wo er wusste, die Menschen laufen in die Irre, in die Verdammnis, wenn ich ihnen nicht einen Weg zu mir eröffne. Und er hat die Menschen so sehr geliebt und tut es immer noch, dass er in dem Moment seinen Sohn für uns gab. Eine größere Liebe, eine größere Großzügigkeit kann ich mir nicht vorstellen. Das war jetzt alles ein bisschen hochtheologisch und ich will es mit einfacheren Worten ausdrücken. Bier ist der Beweis, dass Gott uns liebt und will, dass wir glücklich sind. Das ist doch mal was, womit man was anfangen kann. Benjamin Franklin hat diesen Ausspruch getätigt, schon vor langer Zeit. Dabei ist Bier nur ein Platzhalter für so vieles, was Gott uns in der Schöpfung schenkt. Unendlich schöne Farben in einem Sonnenuntergang, die gewaltige Kraft eines Wasserfalls, die unendliche Weite des Ozeans, prächtige Farben auf einer Blumenwiese, die Vielfalt an Bäumen, Tieren und Sträuchern auf ein paar Quadratmetern Wald, bis ins Detail verliebt erschaffene Menschen und Tiere. Ein Universum mit Abermillionen Sternen, Galaxien und Planeten und Bier. Wie sehr liebt uns Gott? Ihr Lieben, Gott ist großzügig und verschwenderisch. Er hätte diese Schöpfung schwarz-weiß schaffen können. Dann hätten wir nicht den Aha-Effekt gehabt nach dem Schwarz-Weiß-Fernsehen, dass es jetzt auch farbiges Fernsehen gibt. Er hätte es machen können. Er hat die Farben erfunden, damit wir uns daran erfreuen. Alleine in der Schöpfung sehen wir Tag für Tag und Stunde um Stunde, wenn wir die Augen öffnen und das sehen, wie verschwenderisch und wie großzügig Gott zu uns ist, wie hier ein großartiger Meister sein Lebenswerk geschaffen hat. Die zweite Eigenschaft: Gott sorgt für dich. Er ist nicht nur verschwenderisch und großzügig, das wird uns ja noch gar nicht viel bringen. Er tut es aber, weil er für dich sorgt. Ich habe eine etwas längere Bibelstelle, viele von euch werden sie kennen. Jesus sagte einmal, seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte. Aber euer Vater im Himmel sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel mehr wert als Vögel. Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch nur um einen Tag verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um das, was ihr anziehen sollt? Seht, wie die Blumen auf den Feldern wachsen. Sie arbeiten nicht und machen sich keine Kleider. Doch ich sage euch, nicht einmal Salomo bei all seinem Reichtum war so prächtig gekleidet wie irgendeine von ihnen. Wenn Gott sogar die Feldblumen so ausstattet, die heute blühen und morgen verbrannt werden, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern? Habt ihr so wenig Vertrauen? Ich lade dich heute Morgen ein, Gott ganz neu zu vertrauen. Wenn Gott schon für die Blumen und die Vögel sorgt, wie viel mehr sorgt er sich dann um dich? Gott versorgt dich. Er sorgt sich um dich. Vertraue ihm. In Psalm 37 wird das so ausgedrückt. Der Herr sorgt täglich für die, die sich in allem nach ihm richten. Was er ihnen geben will, bleibt für immer ihr Besitz. In Unglückstagen enttäuscht er sie nicht. In Zeiten der Hungersnot macht er sie satt. Du kannst an diesen Aussagen zweifeln. Ja. Du kannst sagen, das ist nichts für mich. Auch das kannst du tun. Du kannst es ablehnen, Gott zu vertrauen. Und du kannst mich für einen Spinner halten, weil ich euch dazu herausfordere heute Morgen. Aber wenn du wissen willst, ob du Gott vertrauen kannst und ob sein Wort wahr ist, dann geht es nur, indem du es ausprobierst. Ganz praktisch. Denn dazu komme ich zur dritten Eigenschaft Gottes. Gott gehört alles, was du besitzt. Ein sehr provokantes Wort, aber ich will es euch erklären. Wir sind mit nichts auf diese Welt gekommen. Nackt sind wir gekommen bei unserer Geburt. Was haben wir denn mitgebracht? Nichts. Alles ist Geschenk. Im Alten Testament sagt Gott einmal zu den Israeliten, als sie sich mal wieder ein bisschen über ihn erheben wollten: Lasst euch nicht einfallen zu sagen, das alles haben wir uns selbst zu verdanken. Mit unserer Hände Arbeit haben wir uns diesen Wohlstand geschaffen. Seid euch vielmehr bewusst, dass der Herr, euer Gott, euch die Kraft gab, mit der ihr dies alles erreicht habt. Hier sind wir an einem ganz kritischen Punkt, denn ich weiß sehr wohl, wie viel auch von euch in den letzten Jahren, Jahrzehnten erreicht haben durch eigene Kraft, durch Fleiß, durch Arbeit. Wie unser Land nach dem Krieg wieder aufgebaut wurde, wenn es diese Generation nicht gegeben hätte, die damals nicht die Hände in den Schoß gelegt hat, sondern wirklich angepackt hat. Ja, wir haben viel erreicht. Ihr habt viel erreicht. Aber was du hast, gehört dir nicht. Ich finde diesen Satz, wie viel verdient XY eigentlich im Monat, total bescheuert. Lassen wir uns mal auf der Zunge zergehen. Was verdient der? Verdient einer mehr, der einen guten Managerposten hat, als einer, der einfach seinem Beruf nachgeht, in irgendeinem Handwerksunternehmen? Verdient der mehr? Er bekommt mehr. Er hat mehr. Er hat mehr auf dem Konto, ja. Verdient er mehr? Ist er besser als der andere? Das sehen wir schon, dass wir in unserer Sprache daran arbeiten müssen, wie wir mit dem Geld, wie wir mit Besitz umgehen. Niemand verdient mehr als jemand anderes. Dass manche mehr bekommen, liegt daran, dass die Gelder äußerst ungerecht verteilt sind. Und ich möchte dich bitten, es praktisch werden zu lassen. Du kannst einmal zu Hause, heute Mittag, wenn du im Garten sitzt, bei einer Tasse Kaffee, bei dem herrlichen Wetter, einfach mal alle Dinge aufschreiben, die dir gehören. Wahrscheinlich brauchst du einen ganzen Mittag dafür und sagst dir irgendwann, nee, jetzt will ich auch noch was anderes machen, Spaziergang oder so, dann mach morgen weiter. Liste einfach mal alles auf, was dir gehört. Und dann übergib es Gott im Gebet. Und sag ihm, es gehört dir. Sorge du dafür. Es ist ein großer Vertrauensschritt. Aber Gott kann sich doch viel besser um das kümmern, was ihm ohnehin gehört. Ich möchte diese drei Eigenschaften noch einmal benennen. Gott ist großzügig und verschwenderisch. Gott versorgt dich. Und Gott gehört alles, was du besitzt. Und ich möchte dich am Ende dieser Predigt herausfordern, ein Geber mit Vision zu sein. Ich habe bei der ersten Predigt, als es ums Thema Leben mit Vision ging, gesagt, eine Vision ist ein Bild der Zukunft, das eine Leidenschaft in uns auslöst. Und mir geht es wirklich so, dass wenn ich Geld spende und wenn ich Geld regelmäßig spende und einen Dauerauftrag eingerichtet habe, dann tue ich das, weil ich dieses Projekt, diese Organisation, diese Gemeinde unterstützen will. Und weil ich schon etwas sehe und sage, ja, mit meinem Geld kann ich einen Beitrag dazu leisten, dass diese Welt ein Stückchen besser wird, dass Gottes Reich ein Stück mehr wird hier auf dieser Erde. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von Hannah. Hannah war eine Frau, die Gott sehr vertraute. Und Hannah wünschte sich eines sehnlichst, ein Kind. Aber sie konnte keine Kinder bekommen. Sie betete und betete und betete. Und eines Tages geschah dieses Wunder und Hannah wurde schwanger. Sie bekam ihren Sohn Samuel. Endlich. Endlich war er da. Und was tat Hannah? Sie brachte diesen lang erbetenen Sohn, den sie nicht mehr für wahr gehalten hat, in den Tempel und sagte zu dem Priester, Samuel gehört hier an den Tempel zu Gott. Lehre ihm alles und lass ihm Gott dienen. Samuel wurde ein Prophet. Samuel wurde ein Prophet, als es begann in Israel, als in Israel die Königszeit begann. Er wurde ein Prophet und hat so manchen wieder auf die Spur gebracht. Aber begonnen hat alles, als seine Mutter ihn ganz bewusst im Tempel abgab und sagte, er soll Gott voll und ganz dienen und gehören. Ein vollkommener Vertrauensschritt und auch irgendwo schwierig. Jede Mutter kann sich das irgendwie vorstellen, das Kind wegzugeben. Sie hat ihn regelmäßig besucht, aber sie hat ihn weggegeben. Und Gott segnete sie dafür. Sie bekam 5 weitere Kinder. Diese Geschichte ermutigt mich immer mehr, für Gottes Reich mich einzusetzen, auf ganz unterschiedliche Weise. Mit meiner Zeit, mit meinen Ideen, mit meinem Geld, mit dem, was ich kann. Geben mit Vision heißt, ganz neu über das Geben nachzudenken und zu schauen, was heißt das für mich? Wie bei dem Huhn und dem Schwein, die durch die Glasfront eines Hotels auf dem Frühstückstisch bei den Leuten Speck und Rührei sahen. Und da sagt das Schwein zum Huhn, siehst du, für euch war es eine Kollekte, für unser eins war es ein echtes Opfer. Bist du eher Schwein oder Huhn? Die Prinzen haben vor einigen Jahren gesungen, du musst ein Schwein sein in dieser Welt. Sie haben es ein bisschen anders gemeint, als ich das meine. Das Schwein erbrachte ein echtes Opfer. Das Huhn eine Kollekte. Vom Huhn wurde etwas gesammelt, während das Schwein sich ganz hingab oder hingegeben wurde. Das eine kann wehtun, das andere nicht. Das eine fordert mich heraus, das andere weniger. Bei dem einen lasse ich los und bei der Kollekte gebe ich etwas. Aber denken wir daran, Gott ist großzügig und verschwenderisch. Und ich möchte nochmal 2, 3 Verse aus der Schriftlesung, die wir vorhin schon gehört haben, lesen. Paulus schreibt, ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Das klingt relativ plausibel. Das weiß jeder, der zu Hause schon mal was gesät hat. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. Das wiederum ist zumindest in der Natur nicht immer gegeben, weil wir den Lauf der Entwicklung nicht bestimmen können. Aber bei Gott ist es anders. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will. Und zwar freiwillig, nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er wird euch dafür alles schenken, was ihr braucht. Ja, mehr als das. So werdet ihr nicht nur selbst genug haben, sondern auch noch anderen von eurem Überfluss weitergeben können. Gott hat dich nicht zu Reichtum berufen, sondern zur Großzügigkeit. Und die kann ganz unterschiedlich aussehen. Du investierst großzügig deine Zeit in das Reich Gottes. Du investierst deine Liebe großzügig in andere Menschen und dienst ihnen. Du gibst deine Gaben großzügig in Gottes Reich. Du stellst großzügig finanzielle Mittel Gottes Reich zur Verfügung. Eine Möglichkeit im Blick auf das Geld ist der sogenannte Zehnte. Den kennen wir noch von vor vielen 100 Jahren. Er geht aber sogar zurück aufs Alte Testament. Es ist eine ganz konkrete Zahl gewesen, dass 10% des Einkommens Gott gehörte. Damals haben die das ganz praktisch und plastisch gemacht. 10% der Ernte wurden in den Tempel gebracht. Im Neuen Testament gibt es weitere Stellen außer denen, die wir gehört haben zum Geben, aus denen deutlich wird, dass wir zu mehr berufen sind als nur zu 10%. Wenn du verheiratet bist, denke ich auch nicht, dass du deiner Frau mal gesagt hast oder deinem Mann, okay, 10% meines Lebens, das teile ich mit dir und den Rest mache ich, was ich will. 10% meiner Zeit bin ich mit dir verheiratet und ansonsten lasse ich dich sau raus. Macht doch kein Mensch. Aber der Bibel wird ja immer wieder vorgeworfen, dass sie recht lebensfern und unpraktisch sei. Na, da haben wir jetzt aber was ganz anderes. Es geht nicht darum, dass ich ein besserer Christ bin, wenn ich 10% oder einen anderen bestimmten Betrag meines Einkommens an die Gemeinde gebe. Vielmehr ist es ein Vertrauensschritt und ein Glaubensschritt, ein Wagnis zu sagen, ich gebe den Zehnten 10% dessen, was ich habe, oder mehr oder weniger, und ich verzichte darauf. Ich gebe es in die Gemeinde, in Gottes Reich. Und ich vertraue darauf, dass Gott mich segnet, ohne dieses Geld, was mir fehlt. Und das beginnt bei euch Konfis, genauso mit eurem Taschengeld von 500 Euro im Monat. Schön wär's. Keine Ahnung, was ihr kriegt. Und es geht weiter bei uns, die wir verdienen, bis hin zu denen, die von ihrer Rente leben. Alle können Gott vertrauen und dieses Wagnis eingehen. Gott sagt sogar ein ziemlich, wie ich finde, sehr krasses Wort. Er sagt im Alten Testament, als es genau um diese Praxis geht, stellt mich auf die Probe, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Stellt mich doch auf die Probe, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Vertraue Gott ganz neu, auch deine Finanzen. Gott ist großzügig, Gott versorgt dich. Gott gehört alles, was du besitzt. Ich habe zu Beginn des Gottesdienstes gesagt, dass es ziemlich herausfordernd werden kann. Und vielleicht merkst du das auch schon. Aber wir sind noch gar nicht am Höhepunkt angekommen. Ich möchte aber, dass wir die folgende Zeit, wir singen drei Lieder gleich, und ich möchte, dass ihr diese Zeit nutzt, um mitzusingen oder um einfach da zu sitzen und zu hören auf das, was Gott euch sagt, auf das, was der Heilige Geist euch sagt, auf das, wo ihr sagt, was hat es mit mir gemacht? Die ganzen Bibelstellen, die ich jetzt gelesen und gehört habe, was bedeutet das für mich, für meinen Umgang mit Geld? Geiz ist nicht geil. Mediamarkt hatte ja mal diese Werbeslogan, oder hat ihn eigentlich immer noch, Geiz ist geil. Gott sagt, Geiz ist nicht geil, weil Gott selbst verschwenderisch und großzügig ist. Ich möchte für diese Zeit beten mit uns. Wir bleiben dazu sitzen. Und dann singen wir die Lieder und ich bitte dich wirklich, einfach mal so in dich zu gehen, mitzusingen, es auf dich wirken zu lassen und Gott zu fragen, was heißt es für mich persönlich. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du großzügig und verschwenderisch bist und dass du dich um uns sorgst und dass dir gehört, was wir haben, dass wir es nicht festhalten müssen, sondern dass es in deinen Händen gut aufgehoben ist. Und das soll über all unserem Denken und Reden und Handeln stehen. Es soll darüber stehen, wenn wir uns fragen, was kann ich überhaupt geben, was will ich geben, wofür will ich geben. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der barmherzig und gnädig ist, der voller Güte und Erbarmen ist. Und ich bitte dich, dass du in den nächsten Minuten, wenn wir die Lieder singen, Lieder mit den Liedern dich anbeten, dass du zu uns sprichst durch deinen Geist, dass wir in unserem Herzen hören, was du uns sagst und das annehmen für unser Leben. Danke, dass du das tun wirst. Amen.